Herzlich willkommen bei unserer fünften Podcast-Folge. Hier spricht Inga und heute haben wir die liebe Shannon zu Gast. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Shannon, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Zetel und bin Heilerziehungspflegerin. Momentan bin ich in einem heilpädagogischen Kindergarten tätig. Ja, und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns natürlich auch. Magst du uns einmal noch mal genauer erklären, wo Zetel liegt, für die, die den Ort nicht kennen?
Ja, also Zetel liegt in Friesland und das ist das Friesland, das an der Nordsee ist. Da kommt es auch immer wieder zu Verwechslungen. Genau, also wir sind ziemlich nah hier an der Nordsee und ja, genau.
Okay, sehr schön. Dann beginnen wir mal. Seit wann bist du denn für den Verein Stark für Tiere tätig und wie kam es zu der Zusammenarbeit?
Ja, tätig bin ich seit letztem Jahr im Januar, genau, Januar 2019. Da hatte Jenny über Facebook einen Aufruf gestartet. Da hat sie Leute gesucht, die für Hannover und Bremen die Vermittlung übernehmen könnten. Und ja, das hatte ich gesehen bei Facebook und ich hatte eigentlich schon die ganze Zeit immer Lust, mir irgendwie im Tierschutz was zu machen und habe mich dann da beworben in dem Sinne. Also es war eine kurze Nachricht an Jenny damals und ja, sie hatte dann gesagt, sie würde sich sehr freuen. Wir kannten uns nämlich damals auch schon, weil ich 2017 das erste Mal zwei Hennen von Stark für Tiere e.V. adoptiert hatte. Das waren Anna und Elsa, davon lebt Elsa auch immer noch bei mir. Genau, und so kannten wir uns und so war das auch ein bisschen vertrauter. Sie wusste quasi schon ein bisschen, ja, auf wen sie sich da einlassen würde. Und so bin ich dann im Januar 2019 als Hennenvermittlerin, ja, da tätig geworden.
Okay. Und wie kam es? Also hast du nur Hühner bei dir auf dem Hof? Du hast ja wie so einen kleinen Lebenshof, würde ich jetzt mal so beschreiben. Hast du da nur Hühner oder leben da auch noch andere Tiere?
Ja, bei uns leben auch noch andere Tiere, eine Menge andere Tiere. Du möchtest jetzt bestimmt wissen, welche Tiere, ne?
Genau.
Ja, dann fange ich mal an. Also, wie du gerade ja schon sagtest, wohnen bei uns Hühner. Das sind momentan 11 Hennen und 2 Hähne. Drei sind es ja inzwischen, 3 Minischweine, 2 Katzen, 1 Hund. 6 Kaninchen, 2 Pflegemeerschweinchen, 27 Tauben und habe ich noch jemanden vergessen? Goldfisch im Teich, glaube ich, die hatte ich noch nicht.
Okay, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt da ein großes Wohnhaus mit einem großen Gelände oder wie lebt ihr?
Ja, also wir haben tatsächlich ein kleines Haus. Okay. Und das ist eigentlich auch ein Haus, ja, nur mit normalem Garten. Also der Garten ist schon groß vergleichsweise zu anderen Gärten. Aber damals, als wir dieses Haus gekauft haben, hatten wir eben auch nur eine Katze und einen Hund. Da war auch überhaupt noch nicht in unseren Köpfen, dass wir irgendwann mal so viele Tiere haben werden. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich auch nochmal umziehen, weil wir mehr Platz brauchen für unsere Tiere. Also, und da wird es draußen größer und auch drinnen größer werden.
Okay, und wie hat sich das dann entwickelt, dass ihr quasi von Katzen und Hunden dann doch zu ganz vielen anderen Tieren gekommen seid?
Ja, ich glaube, das Ganze fing damals, genau, es fing eigentlich mit den Hühnern an. Ich hatte irgendwann mal eine Dokumentation darüber gesehen, ja, wie schrecklich Hühner eigentlich leben, die Eier legen und aber ich habe so gerne Eier gegessen und habe dann zu Danny gesagt, ich hätte so gerne eigene Hühner, damit ich einfach weiß, wo die Eier herkommen. Und ja, Danny war aber erstmal gar nicht so begeistert von meiner Idee.
Okay.
Und dann aber sagte er dann irgendwie 2 Monate später, du, ich habe mal geguckt, da können wir doch den Hühnerstall hinbauen. Und aber nicht so viele Hühner war dann die Bedingung, genau so war das dann. Und dann hat er auch ruckzuck diesen Hühnerstall fertig gebaut gehabt und ja, dann sind dann die ersten Hühner eingezogen, da ja dann auch die 2 Hennen von Stark für Tiere e.V. dabei. Ja, und dann hat man sich ja irgendwie auch immer mehr nochmal so mit den Themen beschäftigt, die so in der Nutztierhaltung und so weiter aktuell sind und ja, so kam dann irgendwie immer noch mal ein Hühnchen dazu und es wurden immer mehr und ja, dann ging es eigentlich so richtig eigentlich mit den Schweinchen los.
Okay.
Weil ich eigentlich, also ich wollte schon immer Minischweine haben. Minischweine sind ja bei vielen in den Köpfen auch diese kleinen, die man einfach in Tassen oder so setzen kann. Die sieht man ja immer im Internet. Und so habe ich auch lange Zeit gedacht, sind Minischweinchen, habe dann aber irgendwann rausgefunden, nein, Minischweine sind wirklich große Schweine und die sind eben keine Handtaschenschweinchen. Und habe dann einfach mal im Internet geguckt, weil ich gedacht habe, naja, wie viele Schweine werden wohl auch wieder abgegeben, weil viele Leute sie unter falschen Voraussetzungen sich ins Haus geholt haben. Und hatte dann bei eBay Kleinanzeiger irgendwie mal durchgestöbert und habe dann da zwei kleine Minischweinchen hier, ich glaube, das waren 5 Kilometer von uns, weiter entdeckt. Und ja, habe dann gedacht, die möchte ich eigentlich gerne haben. Also es war eigentlich so Liebe auf den ersten Blick und die sollten halt abgegeben werden, weil sie inzwischen zu groß geworden sind und die Leute keine Zeit mehr für die Schweinchen hatten. Und ja, habe mich dann vorsichtig wie bei den Hühnern herangetastet, habe Danny gezeigt, hier guck mal, die sind doch süß und Mensch, die Armen und die werden vielleicht sonst geschlachtet. Ja, und auch da war es erstmal wieder der erste Impuls, nee, das machen wir nicht.
Wie Männer halt immer so sind, ne?
Genau, richtig, genau. Da war es dann auch wieder genau wie bei den Hennen, kurze Zeit später. Ja, ich habe jetzt mal gemessen und wir haben ja auch genug Platz. Also wie gesagt, unser Garten ist schon vergleichsweise groß. Ja, und dann ruckzuck war dann auch da ein Gehege gebaut. Und dann habe ich gehofft die ganze Zeit, dass diese Schweinchen dann tatsächlich auch noch da sind. Noch da, denn die lassen sich tatsächlich ja auch nicht so leicht vermitteln. Ja, und dann haben wir die abgeholt und die waren wirklich noch sehr, sehr klein. Die haben noch in eine Hundebox zusammen reingepasst. Und ja, es war einfach total schön. Das waren Brüder, die beiden. Uns ist dann aber leider kurze Zeit später darauf ein Schweinchen hier vergiftet worden. Also das Schwein ist relativ schnell gestorben, noch bevor es überhaupt ein Jahr alt werden durfte.
Okay.
Genau, und dann mussten wir, also für uns war dann klar, es muss ein neues Schwein her, weil Nuffi einfach sehr gelitten hat. Die sind ja sehr sozial, diese Tiere, und es war wirklich für ihn ganz, ganz hart, da so alleine zu sein. Ich sag mal 2 Wochen vor unserer großen Australienreise, was uns natürlich extrem unter Druck gesetzt hat, weil wir gedacht haben, oh, wo sollen wir jetzt so schnell noch ein Schweinchen herkriegen und dann auch noch ein passendes für unseren Nuffi. Ja, und dann, wie es dann immer so ist, war dann rein zufällig bei eBay Kleinanzeiger wieder angezeigt, diese 2 kleinen Schweinchen Max und Moritz, die jetzt bei uns wohnen. Die wohnten, ja, ich würde mal sagen, 4 Stunden sind wir da bestimmt hingefahren, um uns die anzugucken. Und eigentlich wollten wir ja auch nur ein Schwein dazu und das waren aber eben 2, das waren 2 Brüder. Die auch nicht getrennt werden sollten. Aber als wir dann da waren, war auch da wieder klar, ja, die beiden wollen wir und die beiden passen bestimmt auch zu Nuffi. Ja, also haben wir die beiden dann mitgenommen und ja, wir waren dann erst ein bisschen verunsichert, weil Nuffi das gar nicht so lustig fand, dass wir die beiden dahergebracht haben. Der war relativ stinkig mit uns und den beiden. Was aber, glaube ich, auch noch an seiner Trauer lag. Also er hatte ja erst kurz vorher seinen Bruder Hubi verloren und hat halt da auch noch sehr gelitten. Ja, und dann sind wir dann ja auch tatsächlich in den Urlaub geflogen und meine Mutter hat dann hier die Tiere gehütet und hat dann immer Updates gegeben. Und ja, nach und nach haben die sich dann aber auch angefreundet, haben dann zusammen gekuschelt und sind jetzt auch gute Freunde geworden. Also man merkt immer noch, dass die natürlich nicht Nuffis Bruder ersetzen, aber dass er sehr, sehr froh ist, dass er nicht alleine da sein muss und jetzt diese 2 Schweinekumpels hat. Genau, und so hatten wir dann schon einige Hühner und 3 Schweinchen. Ja, und ja, dann sind eigentlich nach und nach immer dann nochmal Tiere dazugekommen, so wie die Kaninchen. Also genau, Kaninchen hatte ich auch schon damals, die habe ich eben gerade vergessen, 2 Stück. Ja, die sind dann aber ja auch relativ alt schon gewesen. Dann kamen dann nochmal welche dazu als von Kaninchen hier. Und ja, dann kamen die Tauben von Stark für Tiere e.V. Und dann war die Bude hier quasi voll.
Das glaube ich, ja. Ja. Und das heißt, jetzt müsst ihr euch vergrößern, weil die Tiere quasi überhand nehmen sozusagen.
Ja, genau. Und weil man einfach auch merkt, wie schön das ist. Ne? Also viele sagen dann auch, ja, da müsst ihr halt einfach weniger Tiere haben. Aber eigentlich ist es ja auch sehr schön, den Tieren zu helfen. Und ja, dann macht man das vielleicht auch nochmal ganz gerne, da nochmal einmal von vorne anzufangen.
Ja, das glaube ich dir. Und das heißt, kannst du nochmal genau deine Aufgaben in dem Verein Stark für Tiere einmal beziffern?
Ja, genau, also hatte ich ja eben schon gesagt, 2019 bin ich dann ja die Hennenvermittlerin für Hannover, Bremen, Friesland geworden. In dem bin ich quasi die Teamleitung, also dieses Team Hannover, Bremen, Friesland besteht noch aus ein paar anderen Leuten, die auch ganz fleißig mitvermitteln und auch mal fahren. Aber da so ein bisschen die Koordination, die habe ich da noch mit bei. Und es war dann auch so, dass 2019, kurze Zeit später, nachdem ich diese Hennenvermittlung angenommen habe, Jenny mich nochmal kontaktiert hatte und gefragt hatte, Shannon, hast du nicht Lust, bei uns im festen Team dabei zu sein? Da war ich dann erstmal ein bisschen verunsichert, weil ich überhaupt nicht wusste, was sie jetzt mit festen Team so meint. Und ja, dann hat sie mir das erklärt und dann war ich natürlich total erfreut, dass mir das jetzt angeboten wurde, und habe dann auch relativ schnell gesagt, ja, natürlich habe ich Lust dazu. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein war das auch wirklich genau die richtige Entscheidung für mich. Ich finde, das ist echt sehr, sehr angenehm im Team und auch im Helferkreis von diesem Verein zu sein. Genau, und ja, von daher, also Teammitglied bin ich dann auch noch dort. Und ansonsten mache ich hier noch die Aktionsgruppe in Friesland. Ja, genau, leite die so ein bisschen an, ne? Ja, und ansonsten Pflegestelle für etliche Tiere.
Okay. Vielleicht gehen wir einmal zu den Anfängen zurück. Wie kam es überhaupt zu dieser Liebe zu Tieren? Gibt es da Schlüsselmomente oder geht das in deine Kindheit zurück? Das würde mich einmal interessieren.
Ja, ich habe diese Frage tatsächlich vor kurzem von einer fremden Frau auch gestellt bekommen, die ich beim Grillen getroffen habe. Und wusste erstmal gar keine Antwort auf diese Frage. Also ich war erstmal total perplex und habe selber überlegt, ja, wo kommt das denn eigentlich her? Weil die Frau sagt dann zu mir, ja, du bist doch bestimmt schon immer mit Tieren aufgewachsen. Und ich sage, nee, eigentlich, ja, meine Mama hatte immer meine Katze und wir hatten auch meinen Hund, aber dadurch würde ich das jetzt nicht erklären. Und ja, dann fing sie dann auch an, naja, aber hast du denn so schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht? Das hört man dann ja häufig. Habe ich gesagt, nee, das ist es eigentlich auch nicht. Und konnte dieser Frau aber einfach keine richtige Antwort auf die Frage geben und habe dann tatsächlich sehr intensiv darüber nachgedacht, wo denn eigentlich meine Liebe zu den Tieren herkommt. Und habe dann festgestellt, also ich arbeite ja auch mit Kindern zusammen, habe dann festgestellt, dass also meiner Meinung nach wir alle erstmal mit einer, ja, Grundoffenheit, Grundliebe für jedes Lebewesen zur Welt kommen. Und uns das aber nach einer Zeit einfach auch aberzogen, abtrainiert wird. Und ja, wir ziemlich schnell lernen, dass ja, es Haustiere gibt und dass es Nutztiere gibt. Und Nutztiere eben einen Nutzen erfüllen und diese auch zu unserem Zweck quasi getötet werden dürfen. So ist ja häufig die allgemeine Meinung. Und ja, dann habe ich noch mal weiter darüber nachgedacht und es ist dann also mir eine Situation in den Kopf gekommen, die ich als Kind erlebt habe. Da sind wir mal zum Familienessen gefahren und dort gab es Kaninchen. Ich wusste, dass diese Familie Kaninchen hat, und habe auch irgendwie wohl mitbekommen, dass es dort Kaninchen zu essen geben soll und habe vorher noch zu meinem Vater gesagt, nee, ich möchte kein Kaninchen essen. So, und dann gab es halt endlich dieses Essen und es wurde dann gesagt, nein, das kannst du ruhig essen, das ist nicht das Kaninchen, das andere, was wir hier haben, das ist das Kaninchen. Naja, dann, so wie man als Kind ist, vertraut man ja auch den Erwachsenen und ich habe dann dieses Fleisch gegessen, und mir wurde hinterher gesagt, ha, siehst du, das Kaninchen war doch ganz lecker, oder? Ja, und das war, also wenn ich mich jetzt so dran erinnere, ein ganz, ganz schreckliches Gefühl für mich als Kind, zu wissen, ich habe jetzt doch dieses Kaninchen gegessen. Ich merke auch gerade so, das bewegt gerade wieder was in mir, wenn ich das so erzähle. Weil ja, man gleichzeitig, also jetzt so als erwachsene Person betrachtet, ja, wurde ich da so ganz schön verarscht, sag ich mal auf gut Deutsch. Es wurde nicht ernst genommen. Also man wird als Kind ja häufig nicht ernst genommen. Man sieht ja auch häufig Videos, wo Kinder wirklich ganz, ganz verzweifelt sind, wenn sie das erste Mal begreifen, dass sie Fleisch essen. Und es eben nicht nur die Wurst ist, ne, die man kennt, sondern dass es wirklich ein totes Tier ist, was sie da auf dem Teller haben. Und es wird ja in dieser Gesellschaft häufig einfach belächelt. Es wird dann gesagt, stell dich nicht so an, wir müssen doch irgendwas essen, das ist ganz normal. Ne, das Tier hat auch bis dahin auch gut gelebt und die sind extra dafür da. Die werden nur geboren, damit wir die essen können. Das muss so sein. Und Ja, das ist mir da nochmal ganz bewusst geworden, dass uns das eigentlich also im Laufe der Zeit ja ziemlich schnell aberzogen wird und auch gar nicht ernst genommen wird. Also auch nochmal zu dem Kaninchen zurück, dass ich zu meinem Erlebnis. Da war es dann ja auch so, es wurde dann ja einfach gesagt, das ist in Ordnung, wir essen das so, das ist normal. Und es hat sich dann bei mir auch relativ schnell wieder dieses normale Gefühl eingestellt. Und der Hase ist dann ganz schnell in Vergessenheit geraten. Und ich habe ja auch lange Zeit dann tatsächlich noch Wurst und Fleisch gegessen und habe auch nur Wurst und Fleisch vor mir gesehen. Also ich habe das nicht mit einem toten Tier weiterhin in Verbindung gebracht. Das war einfach ja die Salami, die man auf dem Brot hatte, aber was dahinter steckte, war mir dann gar nicht mehr so bewusst, weil es ja immer einfach als normal betitelt wurde. Und ja, dann wird man ja irgendwann älter und guckt vielleicht auch noch mal über den Tellerrand hinaus, nach rechts und links, und guckt dann ja manchmal auch noch mal zurück in seine Vergangenheit und entdeckt dann ja auch oft noch mal ja Seitenansicht, die vielleicht einfach schon ja verkümmert sind oder in Vergessenheit geraten sind. Und in diesem Fall war es, glaube ich, bei mir einfach dann die Liebe zu den Tieren, die dann einfach auch wieder ja zum Vorschein kam, wenn man sich wieder intensiver mit diesem Thema beschäftigt hatte. Also gar nicht
Und
so eindeutig, sondern hat also ein langer Weg dahin geführt zu dieser Tierliebe, sag ich mal so.
also es waren immer so kleine Erlebnisse und Schritte, die dich quasi in diese Richtung, sage ich jetzt mal, getrieben haben. Okay. Also ich finde das ganz interessant, dass also ist auch meine Meinung, dass eigentlich Kinder grundsätzlich erstmal mit einer Liebe zu Tieren natürlich aufwachsen und Tiere toll finden, Tiere gerne streicheln, Tiere gerne sehen und so weiter. Du sprichst aber auch davon, dass diese Tierliebe einem aberzogen wird automatisch. Kannst du da vielleicht so ein bisschen, also was glaubst du, wann passiert das und wann also kippt diese Tierliebe bei Kindern? Hast du da eine Idee?
Ja, also aberzogen würde ich sagen, das ist ja eigentlich schon von ja sehr geringem Alter an. Also es ist ja schon, da muss ich jetzt noch mal eine andere Geschichte, glaube ich, zu erzählen. Also wir hatten mal einen Infostand und da kam ein älterer Herr zu mir und der hat dann gesagt, dass er schon so viel, also er hat mehrere Kinder und all diese Babys haben am Anfang, als sie das erste Mal Fleisch gegessen haben, das auch direkt wieder ausgespuckt. Also das war so seine Erfahrung, dass sie das echt nicht fanden in dem Moment. Und das habe ich jetzt tatsächlich schon des Öfteren gehört. Aber dass dann ja Eltern immer wieder nachschieben, ne? Weil es ist ja normal, dass wir Fleisch essen und wir müssen es essen. Und ich glaube, da beginnt das ja eigentlich schon, dass nicht mehr dieses, was der Körper einem eigentlich sagt, ich will das gar nicht essen, das wird einfach ignoriert und es wird anerzogen, wir müssen Fleisch essen, das ist lecker, das ist gesund. Und da beginnt das schon. Und dann ist es ja eben auch so, dass also ich merke das jetzt gerade auch so im Kindergarten ja häufig. Ja, dann ist eine Katze da oder ein Hund ist zu Hause und andere Tiere kennen viele Kinder ja auch gar nicht. Also wir leben hier ja noch auf dem Land, da kennen sie dann halt noch mal Kühe, wo sie vorbeifahren. Aber alles andere ist ja irgendwie auch sehr, sehr weit weg und wird ja auch nicht irgendwie meistens ins Haus geholt, wo man jetzt nochmal sagt, befasst dich doch mal mit diesem Tier oder schaust dir mal an, sondern es wird ja eigentlich bewusst von einem ferngehalten, ja, was das für Tiere sind, was die für Eigenschaften haben, wie sie leben, wie sie eigentlich leben sollten. Ja, genau, es wird einem eigentlich etwas, ja, vorgegaukelt, sag ich mal, wo man sich als Kind gar kein eigenes Bild mehr machen kann. Und ja, dann auch gar nicht mehr diese Nähe aufbauen kann. Also wie soll ein Kind Nähe zum Beispiel zu einem Huhn aufbauen, wenn es nie einen Huhn meinetwegen auf dem Arm gehabt hat? Also zu einer Katze ist das einfach, weil es einfach zu Hause da ist und es streicheln kann. Aber ein Huhn immer nur gegrillt aus dem Ofen kennt, dann ist dann irgendwann auch diese Liebe dazu gar nicht mehr zu halten, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, genau, diese Verknüpfung ist einfach nicht da, ne? Dass das Fleisch auf dem Teller mal ein Lebewesen war, ne? Diese Verknüpfung fehlt ganz oft. Und also ich bekomme das auch in Gesprächen mit Kindern mit, dass die dann relativ schockiert sind, wie das ist ein Schwein auf meinem Teller, ne? Das ist Fleisch. nein, ja, das ist ein Schwein. Also die sind dann doch teilweise wirklich schockiert. Und
ja,
ganz vieles wird ja auch mit dieser Kategorisierung von Tieren einfach entschuldigt, wie du das auch schon angesprochen hast. Wir haben Nutztiere, wir haben Haustiere und so weiter. Hast du eine Idee, wie man gegen diese Kategorisierung steuern könnte oder in welchem Bereich man da vielleicht irgendwie was bewirken kann?
Ja, das ist
also diese Strukturen aufzubrechen, meine ich, ne?
Ja, ja. Also ich glaube ganz einfach, also dass Nutztiere einfach auch den Leuten näher gebracht werden müssen. Also dass Leute sehen müssen, was steckt eigentlich hinter diesen Nutztieren. Es sind nicht einfach nur Tiere, die einen Nutzen erfüllen müssen, sondern es sind genauso Tiere wie Hund, Katze, Kaninchen, ne? Also sehen zwar anders aus und sind vielleicht auch größer, aber dass sie einfach auch, also ich glaube, dass ganz viel gespürt werden muss, sage ich mal. Also geredet ist, glaube ich, immer gut und schön, aber viele Leute müssen einfach auch spüren, ja, was sind das eigentlich für tolle Wesen, die ich da gerade gegenüber habe, ne? Also ich kann zum Beispiel mit meinem Schweinchen genauso gut kuscheln wie mit meinem Hund. Das wissen aber viele Leute nicht und sind immer ganz verwundert, wenn sie dann hier zu Besuch kommen und sagen, oh, die sind ja ganz kuschelig und die lassen sich ja super gerne kraulen. Stellen aber in dem Moment auch nicht die Verknüpfung her, dass sie gleichzeitig jetzt meinetwegen gleich nach Hause fahren und eine schöne Bratwurst aus Schwein essen. So, also das ist ganz abgespalten und ich glaube, die Leute müssen einfach viel öfter ins Bewusstsein gerufen bekommen, ja, dass eben das Tiere sind, die sie ermorden lassen, um sie zu essen. So, also das muss, glaube ich, noch viel, viel deutlicher und erfahrbar gemacht werden für die Menschen, dass sie genauso ein Recht zu leben haben wie eben Hund und Katze auch.
Ich glaube, das hat auch viel mit Selbstschutz zu tun, ne? Dass man ja, quasi, man möchte ja gerne das Fleisch weiter essen und deswegen, also verdränge ich lieber diese Verknüpfung und also mache es mir in dem Sinne dann natürlich einfacher, ne? Als wenn ich darüber viel nachdenke. Es würde sicherlich auch wahnsinnig helfen, wenn man das Tier, was man isst, also sei es jetzt in Form von Wurst oder Fleisch, vielleicht wirklich vorher gesehen und kennengelernt hat. Das würde vielleicht, wie bei dir mit dem Kaninchen, vielleicht doch dann gewisse Strukturen dann einfach aufbrechen und auch Verknüpfung in den Köpfen der Menschen irgendwie bewirken, ne?
Ja.
Ja, aber das ist ein sehr großes, schwieriges Thema, wo sicherlich noch ganz viel Aufklärungsarbeit irgendwie erforderlich ist, ne? Also so wir in Schule, ne? Ich fahre dann schon mal mit meinen Kindern oder laufe zu einem Bauern, zu einem Milchbauern und dann schaut man sich das da schon mal an und ja, dass man einfach auch weiß, wo es herkommt. Und ich denke, das ist wichtig, dass man das früh beginnt und vielleicht dann auch später fortsetzt. Genau. Ja. Ja, du hast vorhin...
Achso, darf ich noch was dazu sagen? Ja,
ja, gerne.
Was du jetzt gerade sagtest, ist mir jetzt gerade auch noch was eingefallen. Also ich habe ja, bevor ich im Kindergarten gearbeitet habe, mit Jugendlichen zusammengearbeitet in der Jugendhilfe. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann auch ab und zu mal mit denen zu mir nach Hause gefahren bin und die sich hier auch mal die Tiere angucken konnten. Und es war tatsächlich so, dass ganz viele Kinder dann gesagt haben, oh, Shannon, ich kann das nachvollziehen, dass du keine Tiere isst oder keine tierischen Produkte isst, und haben dann teilweise auch den Selbstversuch gestartet und verzichtet. Also teilweise dann zwar in Anführungszeichen nur auf Fleisch, aber sie haben es probiert. Und da ist halt das, was du gerade sagst, ja, sie müssen halt wirklich auch mal das Tier dazu sehen, ne? Und um zu merken, okay, das sind wirklich Lebewesen und das bewirkt dann tatsächlich auch was, wenn man ihnen die Tiere persönlich vorstellt. Also das hat da tatsächlich auch Wunder gewirkt, sag ich mal. Die sind natürlich alle jetzt keine Vegetarier oder Veganer mehr, aber vielleicht hat das einfach für den weiteren Lebensweg ja doch noch irgendwas in ihren Köpfen verändert.
Genau. Das ist halt einfach ein stetiger Prozess, denke ich. Und wenn man dann immer wieder damit konfrontiert wird, also die Kinder waren damals, als ich dabei auf dem Bauernhof war, natürlich auch relativ schockiert. Diese Kälber, die werden jetzt übermorgen abgeholt, die gehen zum Schlachter. Da ist dann natürlich in den Köpfen der Kinder natürlich, das war sofort ein richtiger Schreck, das hat man gesehen, und können wir das, die Kälber nicht retten, und aber dann natürlich im nächsten Atemzug nach der Schule zum nächsten Dönerladen zu gehen und dort einen Kalbsdöner zu essen. Ne? Ja. Also da das muss man denen dann vielleicht auch nochmal wirklich bewusst machen. Ne? Das ist das Kalb, was da dann übermorgen an so einem Spieß hängt. Ne? Da ja, ist sicherlich noch viel Aufklärungsarbeit nötig, aber ja, das versuchen wir ja alle irgendwie zu instruieren. Und von daher denke ich, dass das gesellschaftlich schon insgesamt in die richtige Richtung geht. Das hört man ja doch immer mehr. Und du tust auch wahnsinnig viel dafür. Du hast nämlich eine Aktionsgruppe in Friesland. Und da würde mich einmal wahnsinnig interessieren, was betreibt ihr da für Aufklärungsarbeit? In welcher Form? Was habt ihr schon erreicht? Also da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, genau. Also das Ganze ist ja im Januar diesen Jahres gestartet. Da muss man sagen, dass Corona uns natürlich auch ja, in vieler Art ausbremst. Bisher haben wir aber verschiedene Infostände schon machen können, Ampelaktion, Kreideaktion und eine Silent Line in der Innenstadt starten können. Und das Ganze dreht sich halt sehr, sehr viel eben um Nutztiere auch, um Aufklärung über Nutztiere. Wie ich eben schon sagte, wir wohnen hier sehr ländlich, hier sind sehr, sehr viele Landwirtschaften auch ja, ansässig, viele auch noch, die sehr ja, traditionell, also es sind dann oft Familienhöfe, die noch hier weitergetragen werden. Und da einfach dann jetzt auch nochmal wieder, ja, ich sag mal, frischer Wind in die Aufklärung rein muss hier in den Köpfen. Und da eignen sich natürlich so Infostände auch immer gut, wo man dann einfach auch nochmal Sachen auslegt, die Leute hergehen können und sich das anschauen können und fragen können. Unserer Erfahrung nach ist es aber tatsächlich so, dass die Leute sich sehr scheuen, herzukommen, weil sie, glaube ich, immer Angst haben, ja, vielleicht was verkehrt zu machen oder auch gesagt zu bekommen, was sie eben nicht hören möchten. Und da eignen sich tatsächlich momentan sehr gut diese Ampelaktion oder eben auch die Silent Line. Da haben wir ja, Plakate, wo eben ein gewisses Tier drauf ist. Ich sage jetzt mal ein Huhn. Und da steht dann eben ein Spruch zum Nachdenken drauf. Und oder bei einer Kuh steht zum Beispiel drauf, ja, also es gibt ja diesen Spruch, nicht deine Mutter, nicht deine Milch, der ist jetzt nicht von mir, ne? Ich weiß auch nicht, wer den erfunden hat, aber solche einleuchtenden Dinge stehen halt da drauf, eben auch in abgewandelter Form und ja, die Leute bleiben interessiert stehen, gucken sich das an und man merkt dann auch häufig, dass also wenn dann jemand am Rande steht und diese Leute quasi noch auffängt, dass sie oft herkommen und ja, man merkt dann schon, dass sie schon ins Denken gekommen sind, also dass sie schon überlegen und auch über das nachdenken, was sie vielleicht bisher getan haben und ja, fragen häufig auch, was sie noch ändern können und ja, das möchten wir halt eben auch, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass das Ganze nicht als Vorwurf gewertet wird, sondern eigentlich als Hilfestellung, ja, um etwas anders zu machen. Genau.
Okay, also du hast gerade diese ganzen Begrifflichkeiten genannt, die Silent Line hast du jetzt ja schon mal grob einmal umrissen. Vielleicht wäre es nochmal für die Leute, die sich damit jetzt nicht so auskennen, vielleicht kannst du nochmal jede einzelne Aktion einmal ganz kurz erklären, wie das abläuft.
Ja, genau. Also ich hatte ja gerade schon einmal den Infostand erwähnt, ich glaube, den kennt auch jeder. Ja, das ist einfach der Stand, wo man herkommen kann und sich Infos holen kann, sich austauschen kann. Genau, dann gibt es die Ampelaktion. Das ist dann so, dass es zum Beispiel, wir gehen dann in die Stadt, dort sind dann Ampelkreuzungen und bei jeder Rotphase stellen wir uns eben den Autos entgegen auf der Straße mit den Schildern, von denen ich eben sprach, wo eben ein Bild des Tieres drauf ist und ja, ein passender Spruch, der zum Nachdenken anregt. Genau, und wenn die Rotphase vorbei ist, gehen wir auch wieder runter, also wir behindern den Verkehr nicht. Die Leute können sich das dann anschauen, das auf sich wirken lassen. Genau, und das wird dann immer wieder gemacht. Also meistens sind wir 3 bis 4 Stunden vor Ort und machen das immer wieder und bieten dann den Leuten auch noch die Möglichkeit, uns natürlich auch ansprechen zu können. Dann gibt es die Kreideaktion. Da ist es so, dass wir uns einfach dann mit Kreide irgendwo einen Ort aussuchen und ja, verschiedene Sprüche hinschreiben mit Kreide. Jetzt hier zum Beispiel ist ja am Meer immer der Deich. Da ist eine große Fläche, wo die Leute mit Fahrrad langfahren. Und da kann man immer sehr gut schreiben. Genau, die Leute lesen sich das durch, denken darüber nach, sprechen einen drauf an, kommen oft ins Gespräch. Und ja, denken auch im Nachhinein drüber nach. Also wenn man Leute dann nochmal wieder trifft, ist es häufig dann auch nochmal Thema, was das im Nachhinein bewirkt hat. Genau, und dann die Silent Line, genau, das ist ja einfach, wir stehen da, halten die Plakate hoch und da ist es dann tatsächlich auch so, dass wir nicht angesprochen werden dürfen. Also da ist dann auch ein Schild, dass die Leute uns bitte nicht ansprechen sollen, sondern es ist wirklich eine Person am Rand abgestellt, die angesprochen werden kann. Aber der Zweck ist halt tatsächlich eigentlich, dass die Leute es auf sich wirken lassen und wirklich einmal für sich drüber nachdenken. Also nicht gleich in, sag mal, Angriffsstellung gehen, sondern einfach, ja, gucken, was bewirkt das gerade mit mir. Genau. Ich glaube, das waren jetzt soweit alle Aktionen.
Und kannst du mir erklären, warum ihr das auf diese Art und Weise macht? Gibt es da Gründe für? Warum so und warum nicht einfach nur mit einem Infostand?
Ja, es ist natürlich so, wir wollen die Menschen aufmerksam machen und ein Infostand, der in der Stadt steht, den gibt es halt häufig mal. Das kennt man ja selber. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich sehe einen Infostand und sage, ich gehe mal 3 Schritte weg. Ich möchte gar nicht angesprochen werden. Also in mir löst sowas immer schon Panik aus, weil ich da eigentlich gar keine Lust drauf habe. Und die Leute weichen ja häufig dann auch aus. Und dann haben wir gedacht, gut, wir brauchen irgendetwas. Ja, um auf uns aufmerksam zu machen und die Leute neugierig zu machen. Und es ist natürlich schon so, wenn da in der Stadt auf einmal irgendwelche Menschen stehen mit Schildern, dass die Leute dann schon anhalten und gucken, was machen die denn da? Und sich das dann auch durchlesen. Und genauso ist es bei den Ampelaktionen. Da können die Leute ja einfach nicht weggucken, weil wir eben genau vor diesem Auto stehen. Genau, also das ist eigentlich ja Mittel zum Zweck, würde ich mal sagen, um wirklich Aufmerksamkeit auf sich zu richten, um aber auch den Leuten ja die Möglichkeit zu geben, was ich eben schon sagte, einfach Dinge auf sich wirken zu lassen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt zu einem Infostand gehen, mir das angucken und muss mich da vielleicht auch noch rechtfertigen, ne? Also das haben ja viele so diese Sorge. Ich gehe da jetzt hin und das sind alles irgendwie meinetwegen Veganer und ich esse aber Fleisch und kann da eigentlich gar nicht hingehen und gehen dann erst recht nicht hin. Und so haben sie halt die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Wir legen dann auch immer noch Flyer dazu, die können sich dann einfach mitnehmen. Und wer mag, darf uns ansprechen und ja, wer eben nicht möchte, darf auch einfach weitergehen.
Okay.
Deswegen wählen sie so diese Methoden aus dafür.
Und was sind so eure Erfahrungen mit diesen Aufklärungsgeschichten? Also, wie reagieren die Leute auf euch?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir überwiegend positive Reaktionen bekommen, also dass Leute uns positives Feedback geben, dass wir überhaupt diese Aktion machen. Dann ist es so, dass auch sehr viele Leute eben interessiert sind, dass sie herkommen, fragen, was sie denn eigentlich anders machen könnten oder ob, wie wir es geschafft haben, meinetwegen diesen veganen oder vegetarischen Lebensweg einzuschlagen, holen sich da Tipps und Hilfestellung auch ab. Es ist natürlich auch so, dass es immer mal wieder Leute gibt. Also wir hatten jetzt vor kurzem erst einen Landwirt da, der tatsächlich mit seinem Trecker dann da hingefahren ist und sehr, sehr böse auf uns war, als wir diese Ampelaktion gemacht haben. Ja, weil das natürlich all dem irgendwie widerspricht, was er nach außen hin auch vermitteln möchte, ne? Und wir haben dann versucht, mit ihm zu sprechen, aber man muss ganz ehrlich sagen, manchmal gehen die Meinungen so weit auseinander, dass es dann auch, es gibt einfach dann keinen Mittelweg zu finden. Also das gibt es auch diese Kontakte, wo es einfach ja keinen Nenner gibt. Also man muss ja nicht in allen übereinstimmen, aber manchmal ist es dann auch tatsächlich so, dass man sagen muss, hier beenden wir die Diskussion. Das hat leider gar keinen Zweck so. Und das passiert aber leider zum Glück nicht ganz so oft. Wir haben wirklich ja, Glück, dass sehr, sehr viele interessierte und offene Menschen hier uns begegnen und entgegentreten.
Und was würdest du sagen, welche Methode bringt die Leute am meisten zum Nachdenken und zum Umdenken vielleicht auch?
Von den Aktionen, die wir jetzt so machen,
Ja.
meinen,
Mhm.
Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass die Silent Line, die wir letztes Mal gemacht haben, ganz, ganz viel bewirkt hat. Also da standen wir ja wirklich in der Innenstadt und haben diese Schilder hochgehalten. Und es sind dann sogar Leute mehrmals vorbeigekommen und haben geguckt. Und man hat dann ja dadurch, dass man selber ja gar nicht ins Gespräch geht, eben auch Gespräche zwischen den Leuten mit anhören können. Und hat dann schon mitgehört, ja, wie bewegt einige allein durch diese Bilder waren und wie sie dann auch schon im Gespräch darüber angefangen haben nachzudenken, ne? Also, dass sie dann überlegt haben, mache ich das eigentlich alles so richtig, wie ich es mache? Wo dann auch irgendwie Kinder vorbeikamen und dann gefragt haben, Mama, was machen die denn da? Und die Mama dann irgendwie erzählt hat, naja, die wollen, dass es den Tieren besser geht. So. Und das fand ich sehr bewegend eigentlich, weil sie hat so ja den Nagel auf den Kopf wie getroffen. Sie hat einfach gesagt, die wollen, dass es den Tieren besser geht. Und da ging es nicht irgendwie darum, dass es Nutztiere sind, sondern dass es den Tieren besser geht. Und ja, das Kind war dann auch irgendwie ganz beeindruckt von diesen Bildern und guckte sich das auch lange an und sagte dann zu der Mutter, ja, was gibt's denn heute irgendwie zum Mittagessen? Und dann hatte die Mama gesagt, ich glaube Spaghetti Bolognese. Und dann hat das Kind gesagt, aber ohne Fleisch, oder? Und da hat die Mama gesagt, naja, also es ist ja Bolognese-Soße und ja, aber es war dann so der Kontext, das Kind wollte dann eigentlich kein Fleisch und sie haben sich dann wohl auch darauf geeinigt, dass es dann kein Fleisch zum Mittag gab. Aber da merkt man dann halt, es fängt einfach an zu arbeiten, ne, bei den Leuten. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass diese Silent Line tatsächlich am meisten in den Köpfen bisher bewirkt hat.
Ja, wahrscheinlich auch. Also du hast es vorhin ja schon geschildert mit so einem Infostand. Also das Gefühl, was du hast, wenn du an einem Infostand vorbeigehst, das habe ich auch. Ne? Um Gottes Willen, bloß nicht ansprechen, großen Bogen drum machen, weil ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust oder was auch immer. Aber diese Silent Line, ja, lässt dich ja in erster Linie erstmal in Ruhe. Du kannst selbst entscheiden, wie nah gehst du ran, wie weit gehst du weg, wie lange guckst du. Du wirst nicht angesprochen, hast aber die Möglichkeit nachzufragen mit der Person, die außen am Rand steht, für Rückfragen. Ja, das ist so ein bisschen selbstbestimmter und ich denke, dass das natürlich den Leuten eher zusagt. Mich würde noch mal ganz kurz interessieren, kannst du mal ein Bild etwas näher beschreiben? Also ist da ein, wie soll ich sagen, ein schockierendes Bild zu sehen oder also was ist auf euren Bildern drauf?
Es ist tatsächlich gemischt. Also es sind jetzt, ich würde sagen, keine Bilder darauf, wo ja, gewisse Leute jetzt sagen würden, das dürfen keine Kinder sehen, sage ich jetzt mal so. Das sind alles noch sehr harmlose Bilder. Aber wenn man weiß, was eben dahinter steckt, dann weiß man selbst, das ist eigentlich nicht mehr harmlos. Also wir haben teilweise Bilder, wo wirklich ein Schwein, das ja auf dem Lebenshof von Jenny Konrad hier in Ostfriesland wohnt, darauf, was sehr glücklich dann sich im Schlamm meinetwegen wälzt, das ist dann ein sehr schönes Bild. Aber wir haben auch Bilder dabei, zum Beispiel von einer geretteten Henne von Stark für Tiere e.V., die ja kaum noch Federn hat. Und ja, das ist halt betitelt mit, auch das ist Freilandhaltung, weil ja, viele Leute eben einfach gar nicht wissen, was Freilandhaltung eben auch bedeutet, ne? Die denken, die flitzen da schön auf der Wiese rum, aber dass es eben auch oft eben nicht so ist und dass diese Tiere auch oft ganz gerupft am Ende aussehen, das wissen sie nicht. Und sind dann häufig auch von diesem Bild tatsächlich dann schon sehr beeindruckt, weil sie dann erstmal denken, hä, wieso steht da jetzt drauf, auch das ist Freilandhaltung? Und gucken sich das dann immer wieder an und dann, ah, okay, ja, die haben es da vielleicht dann auch gar nicht so toll, ne? Also, weil die meisten gehen ja davon aus, dass diese nackigen Hennen immer nur aus Bodenhaltung kommen. Genau, also es sind sehr gemischte Bilder dabei, aber immer Bilder, die auf ihre Art und Weise zum Nachdenken anregen.
Und gab es irgendeine Reaktion, an die du dich ganz besonders erinnerst, weil der Mensch einfach wahnsinnig berührt war oder ganz stark ins Nachdenken gekommen ist durch eure Aktion? Gibt es da irgendwie so ein prägnantes Erlebnis?
Da muss ich tatsächlich einmal nachdenken. Also wir haben, glaube ich, ganz am Anfang mal einen Infostand gemacht und da war dann ein älterer Herr und würde sagen, vielleicht um die 70, vielleicht auch ein bisschen jünger, kann ich nicht genau sagen, der dann irgendwie nochmal erzählt hat, dass er jetzt erst gestartet ist, also dass er jetzt vegan lebt. Und also da haben wir nicht zu beigetragen, aber ich fand es sehr beeindruckend, dass eben ja auch im Alter noch ganz viel bewegt werden kann. Und er eben gesagt hat, er hat ja schon immer diese Tierliebe auch in sich gehabt. Aber in der Gesellschaft ist es eben halt nicht anerkannt, als Mann auch noch vegan leben zu wollen. Und er tatsächlich jetzt erst als älterer Herr diesen Absprung dann auch geschafft hat. Und ja, dann noch angefangen hat, vegan zu leben. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja, aber es war halt jetzt nicht, also wo ich jetzt sage, da haben wir jetzt irgendwas groß ausgelöst. Ich glaube, dazu ist diese Zeitspanne dann auch einfach immer zu kurz, um da Reaktionen zu sehen. Man sieht natürlich oft, dass Leute bewegt sind, aber diese Langzeitreaktion oder Entwicklung, die bekommt man ja leider Gottes dann doch eher nicht so mit.
Das stimmt natürlich. Du hast gerade was Interessantes gesagt, dass er quasi sich als Mann jetzt auch noch vegan ernährt. Mhm. Glaubst du, dass diese vegane Lebensweise eher so ein Frauending ist?
Ja, also ich glaube, gesellschaftlich ist das schon so, dass es eben bei Männern nicht so anerkannt ist. Also dass man dann schnell irgendwie als, ich sag mal in Anführungszeichen, Weichei irgendwie abgestempelt wird. Und dass da auch viele Männer tatsächlich sehr gehemmt sind, so in diesem Zusammenhang. Ne? Also dann irgendwie vom Kumpel zu sagen, ne, ich esse jetzt aber keine Bratwurst, können wir uns alle vorstellen, was da vielleicht für Sprüche zurückkommen. Ich glaube, da sind die meisten Frauen meiner Erfahrung nach etwas sanfter im Umgang. Da wird das dann häufig auch einfach, es wird zwar manchmal belächelt, aber es wird hingenommen, es wird akzeptiert und es wird dann nicht unbedingt irgendwas Blödes noch dazu gesagt. Also ich persönlich jetzt als Frau habe mehr komische Reaktionen auf meine vegane Lebensweise von Männern erhalten als von Frauen. Und ich denke, das wird Männern nicht anders gehen, dass die da untereinander doch eher rabiater miteinander umgehen und sich vielleicht dann sehr über den anderen lustig machen, der gerade diesen Lebensweg einschlägt.
Was glaubst du, woran liegt das? Woran liegt das, dass Männer meinen, Fleisch zu brauchen? Mhm. Und da wirklich, das ist ja einfach, wenn man sich das im eigenen Umfeld anguckt, das ist ja einfach schon so, dass Männer da nicht so gut drauf verzichten können wie zum Beispiel Frauen. Hast du da eine Idee, woran das liegen mag?
Mhm. Also ich glaube, auch da ist tatsächlich schon die Erziehung mit dran schuld, sag ich mal so. Weil es ist da ja schon oft so, dass ja, Jungs gesagt wird, hier, du musst groß und stark werden, isst mal noch eben Kotelett, ne? Und auch da habe ich jetzt im Kindergarten erst eine Erfahrung gehabt, wo dann auch zu einem Kind gesagt wurde, ach, du kannst auch noch eine Bratwurst essen, du willst auch ein starker Mann werden, so, ne? Also ich glaube, das wird uns schon, oder wird den Jungs schon sehr, sehr früh so eingebläut. Also ich erlebe selten, dass jungen Mädchen, jungen Frauen gesagt wird, hier isst man noch eben ein Stück Fleisch, damit du groß und stark wirst. Und dann hört man ja auch immer wieder, dass man viel Fleisch essen soll, damit man Muskeln aufbauen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich, ja, also es fängt in der Erziehung im Kindheitsalter schon an und zieht sich dann ja eben auch weiter so durch. Also wenn man sich diese Werbeplakate anguckt, sind ja häufig dann auch irgendwelche Männer, die in große Bratwürste beißen oder die irgendein Kotelett essen. Das sind ja selten Frauen, die auf diesen Plakaten sind. Also es wird uns irgendwie schon suggestiert, dass das so zu sein hat irgendwie. Genau, also ich glaube, ja, verfestigt sich ja dann auch in den Köpfen und bildet gewisse Denkmuster, ne?
Ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Das geht wirklich von Kindesbeinen an los, dass einem, also Fleisch wird eigentlich gleichgesetzt mit Stärke, Wachstum, groß.
Genau.
Ja, du wirst groß und stark, das ist ja so das, was man dann hört. Ja, das mag wirklich sein. Mhm. Gibt es ein Tierschutzthema, was dir ganz besonders am Herzen liegt? Wenn ja, warum?
Ja, ein ganz bestimmtes Thema habe ich da tatsächlich gar nicht. Also nicht, dass ich mich da festlegen würde, aber es ist tatsächlich so, dass ich natürlich mein Hauptaugenmerk so auf diese sogenannten Nutztiere irgendwie richte und dass ich da gerne auch noch mehr Aufklärungsarbeit betreiben würde, um eben den Leuten die Augen zu öffnen und dass sie auch mal hingucken. Also das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und ja, ich finde auch sehr, sehr wichtig, dass weiterhin geguckt wird auf die Kleintierhaltung. Also ich habe hier ja einige Kaninchen auch bei mir sitzen und ja, es ist immer wieder erschreckend irgendwie, aus welchen Verhältnissen die auch kommen, da auch weiterhin zu gucken. Ja, und natürlich, das kennst du ja auch, das Thema Tauben ist ja auch immer ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema. Also von daher kann ich mich gar nicht so auf ein Thema festlegen. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele wichtige Themen, aber diese drei, ja, würde ich jetzt mal so sagen, sind so ein bisschen Herzensprojekte, so, die mir sehr am Herzen liegen.
Okay, aber du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, aus welchen Gründen das so ist, weil du da gewisse Erfahrungen gemacht hast, sondern da hast du dich einfach eingelesen und bist darauf aufmerksam geworden, dass das einfach ja, in der Form nicht in Ordnung ist, wie wir mit diesen Tieren umgehen.
Genau, also eingelesen einerseits und es ist natürlich so, bei den Nutztieren hat man natürlich auch gewisse Dinge gesehen, die man vielleicht sonst nicht zu sehen bekommt oder auch so jetzt bezogen auf die Kaninchen auch Dinge miterlebt, wo man sagt, okay, das geht eigentlich gar nicht. Ja, und so ist es ja auch bei den Tauben, ne? Wo man, natürlich hat man viel gelesen und gehört, aber wenn man dann auch diese Tiere hier hat, bringt einen das natürlich auch nochmal näher und man kann ja ganz, ganz grob nachvollziehen, welchen Schmerz diese Tiere halt auch erleben mussten. Ja, und das macht natürlich was mit einem und da will man natürlich so, so gut wie möglich irgendwie noch gegensteuern, dass das in Zukunft anders wird.
Ja, das macht ihr ja schon wirklich sehr viel. ja, sehr, sehr lobenswert auf jeden Fall. Gibt es im Tierschutz irgendwie so einen besonders schönen Moment, an den du dich gerne zurückerinnerst?
Also es gibt einen schönen Moment. Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht jetzt kein typischer Tierschutzmoment, aber ich habe ja im März diesen Jahres habe ich zwei Fundkaninchen bei mir aufgenommen, die von einer Bekannten gefunden wurden. Und ja, zwei Tage später, als diese Kaninchen bei mir waren, also es ist ein Männchen und ein Weibchen, die natürlich auch getrennt bei mir saßen, weil das Männchen nicht kastriert war. Und es wurde vorher auch ausgeschlossen, dass, also Kira heißt das Mädchen, schwanger ist. Und wie gesagt, zwei Tage später, nachdem die Tierchen hier waren, kam ich eben mit Migräne von der Arbeit völlig fertig mit der Welt und bin dann oben in dieses Zimmer und habe dann da reingeguckt und dachte, hey, was ist das denn? Und bin dann wieder weg, habe nochmal reingeguckt. Also ich war ja nun auch aufgrund meiner Migräne etwas eingeschränkt, habe dann nochmal reingeguckt und sah dann nur so hautfarbene Klümpchen da irgendwie liegen. Und dann bin ich wirklich nochmal wieder hin und, und dann lagen da wirklich vier kleine Kaninchenbabys in diesem Gehege, wo Kira dann ja drinne wohnte. Und im ersten Moment war ich total geschockt, weil ich dachte, oh Gott, was machst du denn jetzt, Jenin? Das habe ich ja noch nie gehabt. Und habe dann als ersten Impuls auch erstmal Jenny, unserer Vorsitzenden, eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, Jenny, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das aber so eine schöne Erfahrung. Wirklich, also erstmal Kira, dass sie in Sicherheit, also sie war ja ausgesetzt worden und war auch sehr, sehr klapperdür, also die hat wirklich nicht Nahrung in der Natur richtig wohl gefunden. Dass Kira hier in Sicherheit ihre Babys gebären konnte, das war erstmal schon ein tolles Gefühl irgendwie. Und es war total beeindruckend, diese kleinen Wesen aufwachsen zu sehen und auch zu sehen, dass die Natur sowas überwiegend alleine kann. Ne? Also Kira hat das echt gut mit den Kleinen gemacht. Und ja, das war eine ganz, ganz tolle und schöne Erfahrung, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich dir. Und bei dir dann natürlich auch in Frieden und mit, sage ich jetzt mal, der Befriedigung ihrer Bedürfnisse natürlich aufwachsen zu können, ist dann natürlich dann sicherlich nochmal ganz schön zu sehen, denke ich mal. Ne?
Auf jeden Fall.
Und im Gegenzug gibt es einen Moment, an den du dich eigentlich gar nicht gerne zurückerinnerst, der dich irgendwie nachhaltig doch irgendwie geprägt hat. Ich weiß nicht, ob das direkt jetzt schon dieses Kaninchenerlebnis aus deiner Kindheit ist oder ob du da jetzt noch irgendwie eine andere Erfahrung gemacht hast, die dich also jetzt immer noch bewegt, wenn du dran denkst.
Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Erfahrung im Tierschutz schon machen müssen, sag ich mal, die mir sehr nachhängt, auch immer noch. Da waren wir bei einem Animal Hoarding-Fall hier in der Nähe und ja, es war dann irgendwie ja etwas, was man sich nicht vorstellen konnte, was man da zu sehen bekommen hat. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, und hat auch im Nachhinein noch sehr, sehr lange nachgewirkt. Also, dass da Tiere waren, die quasi sich gegenseitig irgendwie ja gefressen haben. Also es lagen dann irgendwie tote Tiere dazwischen, die dann von anderen Tieren aufgefressen wurden. Ja, sehr, sehr viele tote Tiere eben auch dort vor Ort. Und ja, man hört ja immer viel über Fernsehen und Zeitungen, aber wirklich live dabei zu sein, sag ich mal, ist ja nochmal was ganz anderes. Und das ist mir noch sehr, sehr lange tatsächlich nachgehangen, weil ich immer darüber nachgedacht habe, wie schlecht muss es diesen Tieren eigentlich gegangen sein. Und ja, wie kommt es überhaupt dazu, dass sowas passieren kann, dass da eben auch nicht von außen irgendwie früher eingegriffen wird, ne? Also sowas passiert ja immer wieder. Und das ist auch was, wo ich jetzt noch oft drüber nachdenke, wie viele Tiere wohl in solchen schlechten Verhältnissen leben, ohne dass da irgendjemand mal sagt, hey, so geht's aber nicht. Also da auch so das Appell oder der Appell nochmal an die Leute, wirklich hinzugucken und auch zu sagen, so nicht, und den Mut zu haben, da einzuschreiten, rechtzeitig.
Richtig, genau. Ich denke, das ist das, ne? Dass Nachbarn und so weiter natürlich hingucken sollen, ne? Oftmals kriegen es leider die Menschen im Umfeld nicht mit oder auch Nachbarn nicht mit, aber ja, dann vielleicht doch ein bisschen genauer auch dem Geruch zu folgen. Das ist ja dann auch oftmals ein Indiz, dass man da wirklich ja auch mal Nachfragen stellt, sage ich mal, ne?
Genau, richtig.
Ja, hast du dir im Tierschutz gewisse Ziele noch gesteckt, die du gerne erreichen möchtest oder irgendwas für die Zukunft, was du dir wünschen würdest?
Ja, also ich glaube, mein größtes Ziel ist tatsächlich weiter dabei zu bleiben, weiterzumachen, weil ich glaube, da erzähle ich dir nichts Neues. Es ist natürlich auch immer wieder sehr nervenaufreibend, das, was wir tun. Und bringt einen auch immer wieder selber an seine Grenzen. Und manchmal sind dann auch so Punkte erreicht, wo man, ja, wo ein, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder so dieser Monat, diesen Monat sind mir, glaube ich, jetzt schon drei Tiere verstorben. Und das sind dann so Momente, wo man denkt, eigentlich ist so der Punkt erreicht, ne? Man ist bis oben hin voll. Und da ist mein Ziel eigentlich immer wieder, ja, die Energie aufzutanken und irgendwie weitermachen zu können für die Tiere. Also das ist, glaube ich, so mein größtes Ziel, dass ich versuchen möchte, immer am Ball zu bleiben.
Ja, also das ist dir auch absolut zu wünschen. Das ist vielleicht vielen dann auch gar nicht so bewusst, dass man da wirklich an seine emotionalen Belastungsgrenzen kommt. Insbesondere wenn man dann viel mit Krankheit und Tod zu tun hat. Und das hat man einfach im Tierschutz. Das eine geht nicht ohne das andere. Die schönen Momente sind natürlich da, aber zugleich natürlich auch diese schrecklichen Momente, wenn man Tieren dann einfach doch nicht mehr helfen kann, ne? Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Möchtest du abschließend den Leuten noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Ja, also ich würde mir, wie gesagt, ich würde mir ganz gerne wünschen, dass die Leute einfach noch mal wieder ein bisschen genauer hingucken, wo denn eigentlich ihr Essen auch herkommt. Ob sie das vertreten können, was sie da gerade machen, oder ob sie das einfach nur machen, weil sie es eben immer schon so machen. Einfach mal drüber nachdenken, und es ist ja jetzt auch wieder Weihnachten. Denke, da wird noch mal viel auf den Tellern landen bei den Leuten, wo sie sich noch mal intensiver mit befassen können. Ja, ob sie das auf Dauer weiter so machen möchten und ob sie damit reinen Herzens umgehen können.
Ja, das hast du doch sehr schön gesagt. Das waren doch sehr schöne abschließende Worte. Ja, ich bedanke mich einmal für deine ganz tolle und wichtige Tierschutzarbeit. Du bewirkst was, du bewirkst viel. Und ja, das finde ich ganz toll. Und danke dafür. Danke auch für das sehr interessante, schöne Gespräch. Und ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt von den Zuhörern und ja. wünschen ein frohes Fest.
Ja, das machen wir. Ich danke dir auch. Und ja, wie du schon sagst, ein frohes Fest und bleibt alle gesund, ne?
Genau, das ist das Wichtigste.
Genau.